haben heute Morgen das dargelegt,
dass das Konzept oder das Prinzip der Sühne ein auf Gott bezogenes, stellvertretendes Strafleiden zur Wiederherstellung von Gerechtigkeit und versöhnter Beziehung ist. Dieser Vortrag heißt nun, Sühne ist vollendet. Es geht also darum, wie wurde dieses Konzept, dieses Prinzip, das wir im Alten Testament veranschaulicht sehen, in dieser alttestamentlichen Zeremonie des Opferns, wie wurde dieses Prinzip erfüllt und vollendet? Der Großteil dieses Vortrags beschäftigt sich mit dem ersten Punkt, nämlich die Erfüllung der Sühne. Und dann am Ende werde ich etwas kürzer darauf aufbauen, die Wirksamkeit, die Vollkommenheit und das Ergebnis der Sühne. Also erschreckt euch nicht, wenn der erste Punkt ein bisschen länger ausfällt als die folgenden drei. Erstens, die Erfüllung der Sühne. Die alttestamentlichen Veranschaulichungen waren Schattenbilder. Das ist erst einmal wichtig für uns zu verstehen. Wir haben gesagt, in der Zeremonie des Alten Bundes wurde die Sühne veranschaulicht. Es war ein Symbol. Das bedeutet, dass der Ritus des Opferns im Alten Bund zwar gezeigt hat, wie Sühne aussieht, wie ernst und wie wichtig Sühne ist, aber es in sich nicht wirklich sühnen konnte, nicht wirklich Versöhnung herstellen konnte. Und darum haben wir am Ende des letzten Vortrags schon darauf geachtet, dass selbst in den Psalmen und auch in den Propheten Hinweise darauf gibt, dass Sünd- und Brandopfer nicht ausreichen und etwas Besseres kommen muss. Es braucht eine endgültige Lösung, um das Problem wirklich zu beheben. Ganz deutlich lesen wir davon im Hebräerbrief. Hebräer Kapitel 10, hier lesen wir in den ersten 7 Versen. Denn da das Gesetz einen Schatten der zukünftigen Güter, nicht der Dinge Ebenbild selbst hat, so kann es niemals mit denselben Schlachtopfern, die sie alljährlich darbringen, die Hinzunahenden für immer vollkommen machen. Hier sehen wir einen deutlichen Bezug auf das, was wir heute im letzten Vortrag gehört haben. Dieses alljährliche Opfer, das am Tag der Versöhnung dargebracht wurde. Vers 2, denn würde sonst nicht ihre Darbringung aufgehört haben, weil die den Gottesdienst Übenden einmal gereinigt, kein Sündenbewusstsein mehr gehabt hätten? Doch in jenen Opfern ist alljährig ein Erinnern an die Sünden. Denn, hört mal genau zu, Vers 4, denn unmöglich kann Blut von Stieren und Böcken Sünden hinwegnehmen. Unmöglich. Vers 5, darum spricht er, als er in die Welt kommt, hier ist von Christus die Rede, darum spricht er, als er in die Welt kommt, Schlachtopfer und Opfergabe hast du nicht gewollt, einen Leib aber hast du mir bereitet. An Brandopfern und Sündopfern hast du kein Gefallen gefunden. Da sprach ich, siehe, ich komme, in der Buchrolle steht von mir geschrieben, um deinen Willen Gott zu tun. Die Sühnepraxis im Alten Bund war ein Schatten der wahren Sache. Wir alle wissen, es gibt Unterschiede zwischen einem Schatten und der Sache selbst. Aber der Schatten ist in der Form auch nicht völlig anders als die Sache selbst. Wenn ein Licht eine Sache anstrahlt, dann wirft der Schatten den Umriss der Figur, der Sache selbst auf den Boden. Hier bleibt etwas von der Form erhalten, aber der Körper ist anders. Die Sache selbst ist greifbar, der Schatten nicht. Was der Hebräerbrief uns hier nennt, ist darum wirklich beachtlich. Er sagt, erstens, das alttestamentliche Opfersystem ist ein Schatten auf etwas, was noch kommen sollte. Etwas in der Zukunft wirft einen Schatten zurück. Und das sehen wir im Alten Testament. Es ist aber noch nicht die Sache selbst. Zweitens, die alttestamentlichen Opfer konnten nicht vollkommen machen. Konnten keine Sünden wegnehmen. Und darum blieb das Bewusstsein und die Erinnerung an die Sünde bestehen. Und drittens, darum wegen dieser Unvollkommenheit und Vorläufigkeit musste Jesus in die Welt kommen. Darum, heißt es hier, darum spricht er, als er in die Welt kommt. Unmöglich kann Blut von Stieren und Böcken Sünde hinwegnehmen. Unmöglich! Nun, wie kann das sein? Haben wir nicht gerade gelesen, dass das Blut von den Opfertieren das Volk gereinigt hat, Vergebung erwirkt hat? Wie kann es sein, dass es unmöglich ist? Nun, es war das falsche Blut. Nicht die falsche Blutgruppe, nein, es war das falsche Blut. Die Schuld wurde symbolisch auf die Stiere und Böcke übertragen. Der lebendige Bock wurde in die Wüste geschickt, in das Land der Abgeschnittenheit fortgetrieben. Der Opferbock, er wurde geschlachtet. Sein Blut wurde in das Heiligtum hineingebracht. Aber diese Veranschaulichung der Notwendigkeit und diese Veranschaulichung des Prinzips der Sühne hatte noch keine Funktion in sich. Es war sozusagen der Bauplan. Wir haben heute Morgen von einem Mobiltelefon gesprochen. Keiner von uns weiß, wie man es zusammenbaut. Stellt euch mal vor, ihr habt nun einen Bauplan, wie ihr ein Mobiltelefon zusammenbauen könnt. Einen Selbstbastelbauplan. Nun, dann habt ihr dieses Heft und da ist groß auf der Titelseite nun das Mobiltelefon drauf, das ihr am Ende herausbekommen wollt. Nun, mit dem Bauplan an sich könnt ihr nicht telefonieren. Obwohl die Bilder so ähnlich aussehen und so deutlich hinweisen und auch wirklich eine Hilfe sind und wirklich aufzeigen, wie das nun alles zu funktionieren hat, mit dem Bauplan selbst kann man noch nicht telefonieren. Jesus ist das wahre Opfer. Das alttestamentliche System war ein bloßer Schatten, ein Symbol von Gottes ultimativer Lösung des Sündenproblems. Die ultimative Sühnung der Schuld sündiger Menschen vor einem heiligen Gott. In den Propheten beginnt Gott, seinen Plan einer endgültigen Lösung des Problems zu offenbaren. Wir müssen verstehen, die Bibel ist eine fortschreitende Offenbarung. Und das bedeutet, wir müssen die ganze Schrift kennen, um zu verstehen diese Zusammenhänge. Am Ende des Propheten Jesaja finden wir eine schattenhafte Figur. Der Knecht des Herrn. Jesaja 52 und 53. Die wichtigste Beschreibung dieses Knechtes finden wir hier in Kapitel 53. Im Buch Jesaja kommt dieser Knecht des Herrn häufiger vor und alles ist eine Art schon ein Hinweis, ein Vorschatten, der noch mehr aufzeigt als das, was wir in 2. und 3. Mose gelesen haben. Hier wird ein Mann beschrieben, ein Mensch, ein Knecht. Und dieser Mann, er wird grausam getötet. Er war verachtet und von den Menschen verlassen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Okay, man konnte ihn anschauen. Er war ein Mann voller Schmerzen. Doch über diesen Mann heißt es am Ende, doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Nachkommen sehen. Und das ist was Neues. Statt eines Tieres heißt es hier tatsächlich von einem Menschen, von diesem Knecht des Herrn, dass sein Leben ein Schuldopfer für sein Volk ist. Wie kann das sein? Hebräer 2, Vers 14 sagt, weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er in gleicher Weise daran Anteil gehabt, um durch den Tod den zunichte zu machen, der die Macht des Todes hat. Es war eine Notwendigkeit, Fleisch und Blut anzunehmen, Mensch zu werden. Warum reichte das Blut der Tiere nicht aus? Sie haben doch ihr Leben gegeben. Tiere sind doch lebendige Wesen. Hier wurde doch Leben genommen. Ja, das Problem besteht aber nicht zwischen Gott und den Tieren. Das Problem besteht zwischen dem heiligen Gott und sündigen Menschen. Die Genugtuung, die Bezahlung der Sühnung muss von Menschen kommen. Menschen sind die, die in Verantwortung stehen. Menschen sind die, die in ihre Haftung tragen müssen gegenüber ihrer Schuld. Die Tiere, sie haben im Alten Testament auf beeindruckende Weise gezeigt, dass Stellvertretung möglich ist. Sie haben auf beeindruckende Weise gezeigt, dass wenn wir Menschen versöhnt werden wollen mit Gott, Stellvertretung nötig ist. Jemand anderes kann und muss an meiner Stelle meine Schuld bezahlen. Aber das ist nicht so einfach, wie finanzielle Schulden zu begleichen. Ich kann nicht einfach sagen, so wie wenn ich finanzielle Schulden habe, Mensch, Oma oder Opa, kannst du das vielleicht für mich bezahlen? Und dem, der das empfängt, ist es egal, ob es nun von meinem Konto abgeht oder von dem eines Verwandten oder sonst woher. Nein, es geht um Zorn. Es geht um heiliges Missfallen, um Sündenschuld, um verdiente Strafe. Es geht nicht um etwas, was irgendwie äußerlich ist, was man einfach wie so ein Geldschein übergeben kann. Es geht um persönliche Schuld. Das kann nicht einfach irgendein Tier übernehmen. Ja, diese Handauflegung, das war eine wunderbare Symbolik, aber wie funktioniert das denn in Realität? Wie kann sowas denn klappen? Wie kann denn ein Tier Sünde, meine Sünde, auf sich nehmen, wenn dieses Tier überhaupt nicht mit mir in einer wirklichen Verbindung steht? In überhaupt keiner Verbindung mit meiner Schuld? Freunde, das ist der Grund, warum Jesus Mensch werden musste. Er musste Mensch werden, damit Stellvertretung möglich ist. Es reichte auch nicht aus, dass irgendein Mensch stirbt. Wisst ihr, dass im Alten Testament Gott sagt, dass er Menschenopfer hasst? Ein Greuel ist es vor seinen Augen. Oh, es gab in Kanaan viele, die haben ihre Kinder irgendwelchen Götzen Moloch ins Feuer gegeben. Und manche Israeliten dachten, sie könnten es auch mal so tun. Oh, Gott hasst es. Eine abscheuliche Gräueltat, eine weitere Sünde, die sich nur noch weiter anhäuft. Gott hat das nie befohlen. Er hatte nie Freude daran, dass Menschen andere Menschen geopfert haben. Es ist Mord. Es ist ein weiterer Gesetzesübertretung. Eine abscheuliche Sünde. Gott hat kein Gefallen daran. Doch bei dem leidenden Knecht des Herrn ist es etwas anderes. Es gefiel Gott, es gefiel Jahwe, ihn zu zerschlagen. Es geht nicht nur um Menschenblut statt Tierblut. Es geht um wahre Stellvertretung. Es geht um die Frage, gibt es jemanden, der wirklich, völlig, vollkommen meinen Platz einnehmen kann? Wer ist in der Lage, wirklich und nicht nur symbolisch moralische Schuld, die mich von Gott trennt, die Gottes Zorn und Gottes Strafe auf mich veranlasst, wer ist in der Lage, es wirklich zu tragen? In unserem Rechtssystem gibt es so gut wie kein Beispiel dafür. Ja, es ist unmöglich, das Recht zu bewahren, und jemanden, der unschuldig ist, für meine Schuld gerade stehen zu lassen. Uns fehlen die Beispiele, uns fehlen die Vergleiche. Es kann nicht einfach ein Mörder kommen und sagen, ja stimmt, Herr Richter, ich habe diesen Mann ermordet, ich gestehe das, ich habe aber jemanden gefunden und ich konnte ihn bezahlen dafür, dass er für mich ins Gefängnis geht und die Strafe absitzt. Also ist ja alles im Lot. Nun, das funktioniert nicht. In unserem Strafrecht funktioniert das nicht. Bei finanziellen Schulden mag das funktionieren, in unserem Strafrecht funktioniert das nicht. Doch ich las einmal von einem Fall in Amerika, da wurde ein Mann zu vielen Jahren Gefängnis verurteilt. Und nach einigen Jahren bekam er Besuch von seinem Bruder. Sie waren eineiige Zwillinge. Und in einem unbeobachteten Moment schafften sie es, ohne dass eine Kamera oder ein Wachmann sie beobachtete, ihre Kleidung zu wechseln. Und der Zwillingsbruder saß den Rest der Strafe ab, ohne dass jemand es merkte. Eine wahre Geschichte. In menschlicher Gerichtsbarkeit ist uns niemand so nahe, nicht mal ein eineiiger Zwilling, dass er wirklich völlig unseren Platz, unsere Verantwortung, unsere Haftung für Schuld übernehmen kann. Wir haben manche Formen der Mithaftung und eine Verantwortung von Eltern gegenüber ihren Kindern und so weiter und so fort. Aber es ist niemals so, dass wirklich jemand völlig die Verantwortung und Haftung und Stellung eines anderen Menschen einnehmen kann. Die Stellung für unsere ganze Person kann niemand einnehmen. Doch Gott hat eben das gewirkt für Sünder. Für Sünder wie dich und mich. Dass Jesus Christus uns so nahe gekommen ist und so unsere Stellung eingenommen hat in allem, was uns betrifft, sodass er als Stellvertreter vor dem Recht, vor dem Gesetz gültig anerkannt wurde. Dieser leidende Knecht, er sollte die Sünden von Menschen auf sich nehmen. Auf die gleiche Weise, wie im alttestamentlichen Ritus die Sünden auf das Opfertier übermittelt wurden. Und hier sehen wir drei wichtige Merkmale des stellvertretenden Sühneopfers. Lest mit mir Jesaja 53, die Verse 4 bis 6. Hier heißt es: Jedoch, vorher wird genannt, wie er aussah, voller Schmerzen, voller Leid, völlig entstellt. Man kann kaum noch sehen, dass er wirklich ein Mensch ist. Jedoch, unsere Leiden, er hat sie getragen. Und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünde willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg. Aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Drei Merkmale der Stellvertretung. Hier finden wir Sündenübertragung. Unsere Leiden, unsere Schmerzen, alle unsere Schuld ist auf ihm, diesem leidenden Gottesknecht. Oh, das ist ein Wunder, ja. Und wir können nicht so wirklich ergründen, die Weisheit und den Ratschluss Gottes, wie das möglich ist. Aber wir können bekennen und bezeugen anhand der Schrift, das ist die einzige völlige Stellvertretung, die vor Gott gilt. Hebräer 9, Vers 28, so wird auch der Christus, nachdem er einmal geopfert worden ist, um vieler Sünden zu tragen. Er wurde geopfert, um viele Sünden zu tragen. Und Jesaja sagt, unsere Sünden, unsere Schmerzen, all unsere Schuld. Und zweitens, es ist ein Strafleiden durch Gottes gerechten Zorn. Die Strafe lag auf ihm. Wir haben heutzutage oft ein viel zu geringes Verständnis von der Notwendigkeit von Strafe. In unserem Justizsystem wird immer häufig eher von Korrektur, von Umerziehung gesprochen, von Resozialisation. In Gottes Rechtssystem gibt es Strafe. Strafe als eine Antwort auf Schuld. Die Strafe lag auf ihm. Jesus Seelenqualen in Gethsemane, seine Verspottung und Folterung und Schmach auf Gabbata, seine Ermordung auf Golgatha, all das ist es, was wir Sünder verdient haben. Unsere Schmerzen, unsere Schuld lag auf ihm. Es war unsere Sündenstrafe. Er hat sie völlig getragen. Er hat sie bis zum Ende völlig getragen. Der Gerechte trug die Schuld für uns Ungerechte. Der Apostel Petrus, er schreibt, Christus, der keine Sünde getan hat, auch ist kein Trug in seinem Mund gefunden worden, der geschmäht nicht wieder geschmähte, leidend nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet, der unseren Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir den Sünden abgestorben der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. 1. Petrus 2, 22 bis 24. Er übergab sich dem, der gerecht richtet. Es geht hier um gerechte Strafe für Sünde. Und hier zitiert Petrus Jesaja 53, durch seine Striemen seid ihr geheilt worden. Und der dritte Aspekt, Frieden und Wiederherstellung. Zu unserem Frieden, uns ist Heilung geworden. Wir haben schon zu Beginn gelesen in Kolosser 1, Vers 19 und 20, denn es gefiel der ganzen Fülle, in ihm, in Christus zu wohnen und durch ihn alles mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Jesus musste sterben zu unserer Vergebung. Sein Blut musste fließen. Darum gibt es im Neuen Testament so oft den Hinweis auf das Blut Jesu. Und es ist hilfreich zu wissen, wenn von dem Blut Jesu gesprochen ist, dann meint es seinen Tod in all seinen errettenden Aspekten. Darum heißt es auch, dass wir gereinigt werden durch sein Blut. Ja? All das, was sein Tod am Kreuz, dieses Blut, das floss, all das, was diese Sühnung bewirkt hat, kommt uns zugute. Darum spricht auch das Neue Testament, nicht nur das Alte Testament, so viel von dem Blut. Und neben dieser Stellvertretung zum Nutzen der Sünder gibt uns der Prophet auch noch einen weiteren wichtigen Hinweis zu der Beschaffenheit dieses besonderen Opfers. Vers 7. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird. Und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern, und er tat seinen Mund nicht auf. Aus Bedrängnis und Gericht wurde er hinweggenommen. Und wer wird über seine Generation nachsinnen? Denn er wurde abgeschnitten vom Lande der Lebendigen. Wegen des Vergehens seines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Und man gab ihm bei Gottlosen sein Grab, aber bei einem Reichen ist er gewesen in seinem Tod, weil er kein Unrecht begangen hat und kein Trug in seinem Mund gewesen ist. Dieser leidende Gottesknecht, er ist der wahre Stellvertreter. Das, was kein Opfer tun konnte, er konnte es erfüllen. Wahre Stellvertretung. Und hier zeigt sich, warum er wirklich ein wahrer Stellvertreter als Opfer für unsere Sünden werden konnte. Erstens, weil er es freiwillig tat. Hier wird nicht einfach nur irgendein Mann gefangen und getötet, wie in irgendwelchen Inka oder Azteken, die irgendwelche Männer geschnappt haben, um sie dann aus ihrem Pyramidentempel da die Treppe runterzuschmeißen und ihren Götzen zu opfern. Hier heißt es, er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf. Jesus, er wurde nicht gezwungen wie die Opfertiere, die sich nicht wehren konnten und die auch gar nicht begriffen, was hier vor sich ging. Das Opfer Jesu war ein freiwilliges, stellvertretendes Opfer. Jesu Opfer ist besser als das der Tiere, weil er wahrhaftig heilig ist. Das ist das ein Aspekt, der mit zu seiner Freiwilligkeit gehört. In Johannes 17, Vers 19 heißt es, ich heilige mich selbst für sie. Jesus hat sich geheiligt als ein Opfer. Als ein Opfer für den Vater. Sein Leben ist unendlich kostbar und darum ist der Preis seines Todes unendlich wertvoll. Und er gibt sich selbst freiwillig, er heiligt sich selbst, sein reines, heiliges, sündloses Leben. Es ist nicht nur symbolisch, sondern moralisch und geistlich fähig. Er ist fähig, Sünden abzudecken und reinzuwaschen. In Johannes 10, Vers 17 sagt Jesus, darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, um es wiederzunehmen. Niemand nimmt es von mir. Hört mal. Den Tieropfern wurde das Leben einfach genommen. Jesus sagt, niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Es waren nicht die Römer, es waren nicht die Priester, die ihn verklagten, es war nicht Judas, der ihn überlieferte. Ich lasse es von mir selbst. Niemand nimmt es von mir. Ich habe Vollmacht, es zu lassen. Eine innere Kraft, sein Leben zu geben. Und ich habe Vollmacht, es wiederzunehmen. Dieses Gebot habe ich von meinem Vater empfangen. Es ist freiwilliger Gehorsam. Es ist heiliger, freiwilliger Gehorsam. Und zweitens, er ist sündlos. Wir haben gehört, die Opfer mussten makellos sein. Und damit meint es, der Priester musste schauen, ist alles intakt? Sieht das Opfertier gut aus? Fehlt irgendwas? Ist irgendwas gebrochen? Hinkt irgendwas? Fehlt irgendwas? Nein. Es war nur ein Bild darauf, was Christus erfüllen musste. Nicht an äußerer Ästhetik. Jesaja sagt, er war so zerschlagen. Man wollte sein Angesicht vor ihm abwenden. So schrecklich sah er aus. Aber er war sündlos. Das machte ihn makellos. Kein Trug ist in seinem Mund gewesen. Nun, wer kann das von euch behaupten? Kein einziges schlechtes Wort, keine einzige Lüge, kein einziger schlechter Gedanke. Jesus ist das wahre Opferlamm, weil er allein rein und makellos ist. Er ist der Einzige, der Mensch geworden ist, auf dem Gott nicht mit heiligem Missfallen und heiligem Zorn blicken musste, weil er rein war. Sehr gut. Er hat eine geistliche Vollkommenheit und das machte sein Opfer so wertvoll. 2. Korinther 5, Vers 21, denn der Sünde nicht kannte, den hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Oder 1. Petrus 1, Vers 18, denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi, als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Sein Blut war so kostbar, nicht nur weil es Menschenblut war, sondern weil es das Blut des vollkommenen, reinen, unschuldigen, heiligen Gottmenschen war. Ja, wir sehen, es war so wichtig, dass Gott Mensch geworden ist, um das zu vereinen. Mensch sein und Heiligkeit. In Christus vereint sich der heilige Gott mit einer gefallenen Menschheit. Aber er wird abgeschnitten, das ist der dritte Punkt, den wir hier bei dem Opfer sehen. In 3. Mose 16 haben wir gesehen, es gab zwei Ziegenböcke. Der eine wurde geschlachtet und sein Blut wurde ins Heiligtum gebracht. Der andere, ihm wurden die Sünden symbolisch übertragen und er wurde in die Wüste an einen öden Ort geschickt. Öder Ort heißt Land der Abgeschnittenheit. Nun hier in Jesaja lesen wir, er wurde abgeschnitten aus dem Land der Lebendigen. Wie der Sündenbock, der die Sünde in das Land der Abgeschnittenheit bringt, ist Christus, dieser leidende Gottesknecht, der nicht nur sein Opfer, sein Leben gibt, sein Blut gibt, als Sühnung für unsere Schuld. Er ist auch der abgeschnitten wird, der hinausgeht, um die Schuld hinfortzutragen. Johannes der Täufer, er sagt, siehe das Lamm Gottes, welche die Sünde der Welt hinwegnimmt. Er hat die Sünde wirklich hinfortgetragen in das Land der Abgeschnittenheit. Jesaja 53 war eines der wichtigsten Texte, alttestamentlichen Texte der frühen Gemeinde. 8 Verse aus diesem kurzen Kapitel werden im Neuen Testament zitiert und auf Christus gedeutet. Fast jeder einzelne Vers wird hier auf Christus gedeutet. Das, was hier prophezeit ist, das erfüllt sich, und die Apostel und die frühe Gemeinde hat das verstanden, das erfüllt sich am Kreuz von Golgatha. Das ist genau das, was am Kreuz von Golgatha geschehen ist. Die Sühnung in Jesus Christus besteht darin, dass er selbst das stellvertretende Opfer wurde. Alle Schuld seines Volkes wurde auf ihn übertragen. Doch Jesus musste dafür makellos, heilig und gerecht sein. Der Tod am Kreuz war die Forderung Gottes als Preis der Erlösung. Es war die Pflicht und die Bringschuld als der höchste Akt des Gehorsams von Seiten des Menschen, was Christus erfüllt hat am Kreuz. Es war nicht ein Tod willkürlich zugefügt, sondern es war der Tod eines Kreuzeswilligen und eines völlig Gehorsamen, eines heiligen, unschuldigen, reinen Schuldopfers, und zwar von Seiten der Menschen gegenüber dem heiligen Gott. Doch die Sühne erfüllt sich nicht nur in dem wahren Opfer. Und hier brauche ich eure Aufmerksamkeit. Es reichte nicht aus, dass Jesus als wahres Opfer starb. Und bevor ihr mich hier als einen Irrlehrer bezeichnet, lasst mich fortfahren. Am Tag der Versöhnung wurde keine Reinheit allein deswegen ausgerufen, weil irgendwo im Lager ein Bock geschlachtet wurde. Das Opfer allein reichte noch nicht aus. Oh nein, das ist noch nicht die ganze Sühnung. Das Opfer allein ist noch nicht die ganze Sühnung. Christus, der Gekreuzigte, ist mehr. Weit mehr als bloß das geschlachtete Opfer. Christus ist der wahre Priester. Das wird häufig nicht so deutlich beachtet, dabei legt die Schrift, insbesondere der Hebräerbrief, eine große Betonung auf genau diesen Aspekt. Hebräer 7 gibt uns einen großartigen Überblick über das viel bessere und höhere Priestertum Christi. Viel besser als alle Nachkommen von Aaron. Und hier heißt es, Hebräer 7, Abvers 26, denn ein solcher Hohepriester geziemte sich auch für uns, heilig, sündlos, unbefleckt, abgesondert von den Sündern und höher als die Himmel geworden, der nicht Tag für Tag nötig hat, wie die hohen Priester, zuerst für die eigenen Sünden Schlachtopfer darzubringen, dann für die des Volkes, denn dies hat er ein für alle Mal getan, und hört einmal genau zu, als er sich selbst dargebracht hat. Seht ihr das? Begreift ihr das? Glaubt ihr das? Christus hat sich selbst dargebracht. Er ist nicht nur das Opfer, er ist auch der Opfernde. Gott hat uns Menschen nicht nur ein passendes Opfer gegeben, das sündlos, heilig, unbefleckt und von Sünden abgetrennt ist, damit wir es dann in eigener Kraft vor Gott präsentieren. Das hätte nichts geholfen. Warum? Nicht nur das Opfer musste heilig sein, auch der Priester musste heilig sein. Warum denn all die Waschungen, die besonderen Gewänder, das Sünd- und Brandopfer, das der Priester erst für sich selbst opfern musste, das Räucherwerk zum Wohlgeruch, ohne dass er auf der Stelle sterben würde? Es waren alles Anzeichen dafür, dass selbst der Priester unvollkommen war. Und es schon eine besondere Gnade war, dass Gott ihn nicht trotz all dieser Dinge auf der Stelle tot umfallen ließ. Freunde, das ist keine Spielerei. Es deutet darauf hin, nicht nur das Opfer musste heilig sein, auch der opfernde Priester, der anstelle des Volkes für das Volk eintritt, für das Volk Fürbitte tut und für das Volk Opfer darbringt vor dem gerechten und heiligen Gott. Er musste für das Volk vor Gott treten, mit dem Sühneblut. Und auch er musste heilig und gehorsam sein, um nicht auf der Stelle tot umzufallen vor dem Angesicht Gottes. Was nützt ein heiliges Opfer, wenn niemand fähig ist, dieses Opfer vor Gott darzubringen? Wenn niemand rein genug ist, dieses reine Opfer vor dem heiligen Gott darzubringen? Wenn niemand fähig ist, dieses Blut zu schmieren an die Türpfosten, dieses Blut zu sprenkeln an den Thron Gottes. Oh, wie wunderbar sind diese Worte. Ein solcher hoher Priester geziemte sich auch für uns. Heilig, sündlos, unbefleckt, abgesondert von den Sündern und höher als die Himmel geworden. Jesus ist nicht nur unser Stellvertreter als Fluchträger und Strafopfer, nein, er ist auch unser Stellvertreter als Priester. Er vertritt uns in der Darbringung seines Opfers. Er präsentiert das sündlose, heilige, sühnende Opfer, das heilige Blut in der Gegenwart Gottes. Doch wie kann das sein? Jesus ist doch nicht im Tempel und nicht auf dem Altar, sondern an einem römischen Kreuz gestorben. Nun, das hat da auch seine wichtige Bedeutung und wir kommen später noch dazu. Doch wichtig ist zu sehen, der irdische Tempel in Jerusalem, genauso wie die Stiftshütte in der Wüste, war selbst nur ein Schatten. Es war ein Schatten. Wovon? Ja, von der Sache selbst. Was ist die Sache selbst? Der wahre Tempel ist im Himmel, wo Gott ist. In Hebräer 9 wird ausgeführt, dass der alttestamentliche Gottesdienst seine Erfüllung in dem wahren geistlichen Tempel, im Heiligtum, in der Gegenwart Gottes hat, und zwar im Himmel. Hier heißt es, Hebräer 9, Vers 11, Christus aber ist gekommen als hoher Priester der zukünftigen Güter und ist durch das größere und vollkommenere Zelt, hier ist auf dieses Zeltheiligtum, auf die Stiftshütte angesprochen, ein größeres und vollkommeneres Zelt, das nicht mit Händen gemacht ist. Erinnert ihr euch, dass in 3. Mose 16 der Priester mit dem Versöhnungsblut sogar all diese, das ganze Heiligtum, das die ganze Stiftshütte noch reinigen musste, selbst den Altar, das war alles unrein. Warum? Weil es mit Menschenhänden gebaut wurde. Aber hier heißt es, ein vollkommeneres und größeres Zelt, das nicht mit Händen gemacht ist, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist. Vers 12, und nicht mit Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ist Christus ein für allemal in das Heiligtum eingegangen und hat uns eine ewige Erlösung erworben. Denn wenn das Blut von Böcken und Stieren und die Asche einer jungen Kuh auf die Unreinen gesprengt, zur Reinheit des Fleisches heiligt, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dient. Es ist eine herrliche, eine erhebende Schau, die der Hebräerbrief uns hier sehen lässt. Der Tempel in Jerusalem in all seiner Herrlichkeit, in all seiner Pracht, all das Geprunke, all das Gold, was glänzt, es war nur ein mickriger Schatten. Der wahre Tempel ist im Himmel, dort, wo Gott thront. Ein Zeltheiligtum, nicht mit Händen gemacht, nicht von dieser Schöpfung, sondern ein Heiligtum, das die ganzen Himmel erfüllt. Da, wo Gottes wahre Gegenwart ist. Als Jesus am Kreuz ausrief, es ist vollbracht, und er seinen Geist aufgab und starb, da ist er nicht passiv und untätig gewesen. Er ist nicht irgendwie in einen Seelenschlaf verfallen bis zum Ostermorgen. Nein, er hat seinen Dienst fortgeführt und hat das Opfer seines eigenen Leibes vor Gott im Himmel präsentiert. Er schritt durch die Himmel und hat sein eigenes Blut dargebracht im wahren Heiligtum. Das Blut steht hier als ein Symbol für den Beweis seines wahren, stellvertretenden Opfertodes. Ja, er hat sein Leben gegeben. Sündloses, makelloses, heiliges Leben als Mensch für Menschen. Er ging mit seinem eigenen Blut hinein in den himmlischen Tempel, dort, wo kein Mensch hineingehen konnte. Und dort hat er Sühnung erwirkt. Stellt euch vor, er tritt nun am Karfreitag in seinem Geist vor den Vater und sagt: Vater, hier ist das Opfer für die Schuld der Erwählten. Ein Opfer ohne Fehler, wie es seit Anbeginn der Welt noch keines gegeben hat. Hier ist der volle Preis. Nun wende deinen Zorn von ihnen ab. Wende deinen Zorn ab, der Gerechtigkeit ist Genüge getan. Nun wende ihnen deine Gunst und deinen Segen zu, wie du es in deinem eigenen Ratschluss beschlossen hast. Ich habe die Sünde und alle ihre Schuld fortgetragen. Sie stehen nun nicht mehr zwischen dir und ihnen. Siehe, mein Blut bedeckt all ihre Schuld. Sei ihnen versöhnt. Sei ihnen gnädig. Christus hat sich selbst Gott als Opfer dargebracht durch den Geist. Er ist hineingeschritten, hindurchgeschritten durch die Himmel in das wahre Heiligtum und hat sein Opfer dargebracht im Heiligtum, im Allerheiligsten. Und Jesus steht für uns Sünder beständig ein in Fürbitte als unser vollkommener Hohepriester, dessen Opfer völlig genügt. Dieses Blut ist im Heiligtum und jede Vergebung, jede Gnade, die Gott schenkt in deinem Leben, hat dieses Blut zur Grundlage. Dieses Blut, das Christus selbst als Priester hineingebracht hat in das Heiligtum, in die Gegenwart Gottes. Das Blut des Kreuzes, das ist unser Sühnemittel. Ihn hat Gott hingestellt als einen Sühneort durch den Glauben an sein Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit. Römer 3, Vers 25. Nun lasst mich noch auf drei Aspekte eingehen. Die Wirksamkeit der Sühne. Wir haben bemerkt, dass sowohl das Opfer als auch der Priester im alten Bund unvollkommen waren. Sie konnten das nicht ausführen, was sie darstellten. Jesus ist das vollkommene Opfer und der vollkommene Priester. In der vollkommenen Sühnehandlung am Kreuz werden zwei Forderungen völlig erfüllt, nämlich die Pflicht und die Strafe. Wir Menschen haben seit der Schöpfung eine Pflicht, das, worin Adam gefehlt hat, vollkommen zu leben. Vollkommener Gehorsam. Das ist unsere Pflicht als Geschöpfe gegenüber unserem Schöpfer, als Menschen gegenüber Gott. Vollkommener Gehorsam. Und Gott hat sogar einen Lohn versprochen, wenn der Mensch vollkommen gehorsam ist. Aber wir wissen, neben dieser Pflicht, diese Pflicht hat Adam und alle Menschen, jeder Einzelne auch von uns, vernachlässigt. Wir haben alle das Gesetz gebrochen. Wir haben alle unsere Pflicht nicht getan. Aber es reicht nicht nur, dass die Pflicht wieder erfüllt wird. Es muss auch Genugtuung für die Schuld getätigt werden, für unseren Pflichtversäumnis. Es muss Strafe erlitten werden. Seit Adam sind wir Menschen alle Gesetzesbrecher und wir schulden Gott völligen Gehorsam und durch diese Sünde verdienen wir Strafe. Nun, die Strafe muss erbracht werden und ausgeführt werden. Niemals lässt Gott ungestraft. Warum? Gerechtigkeit muss erfüllt werden. Gott fordert Gerechtigkeit, weil er ein heiliger und gerechter Gott ist. Sünde wird nicht einfach nur unter den Teppich gekehrt, das ist nicht Sühne. Gerechtigkeit muss erfüllt werden, deswegen muss Pflicht und die Strafe erbracht werden. Nun, durch die Erfüllung beider Forderungen zur vollen Genüge kann die Sühnung wirksam sein. Christus musste als Mensch die Pflicht und die Strafe tragen, die Pflicht und das Leiden. Das heißt, es war wirksamer Gehorsam, was wir bei Jesus sehen. In der Theologie spricht man vom aktiven und vom passiven Gehorsam oder dem Tun und Leiden Jesu. Jesus ist nicht nur als passives Opfer der Strafe gekommen, dass er erlitten hat, was wir eigentlich an Strafe verdient hätten, sondern er ist auch unser Stellvertreter und Repräsentant in vollkommen aktiven Gehorsam. In der Pflicht, die der Mensch vor Gott hat. Sein Leben und Sterben erfüllte beides. Und zwar so, dass man es nicht voneinander völlig trennen kann. Auch sein Leiden war aktiver Gehorsam. Und auch sein aktiver Gehorsam war ein Stück weit ein Leiden. Aber die Pflicht, die wir Menschen Gott schuldig sind, hat Christus vollkommen erfüllt. Habt ihr schon mal überlegt, warum Gott Jesus Christus nicht nur für ein verlängertes Wochenende auf die Erde geschickt hat, damit er schnell am Kreuz stirbt, aufersteht und wieder zurückkehrt? Er musste für uns Menschen leben. Er ist als Baby geboren und musste ein sündloses, vollkommenes Leben führen, als Pflicht des Menschen vor Gott, stellvertretend für uns. Er lebte in Gehorsam dem ganzen Gesetz Gottes gegenüber. Er erfüllte alle Liebe, alle Ehre, alle Wahrheit, die Gott, die Gottes Heiligkeit fordert von uns Menschen. Und deswegen konnte nur Jesus, der Sohn Gottes, es erfüllen. Kein Mensch konnte auch nur für sich selbst alle Gehorsamkeit, allen Gehorsam leisten. Wie viel weniger noch für andere hinzu? Und wie viel weniger auch noch die Strafe für den Ungehorsam tragen? Keinem Menschen ist das möglich. Aber Christus, er kam, um beides zu erfüllen. Und um das, worin Adam so sehr versagt hat, indem er die Pflicht vernachlässigte und Strafe auf sich zog, ist Christus das Gegenbild geworden. Paulus schreibt, denn wie durch des einen Menschen Ungehorsam die vielen in die Stellung von Sündern versetzt worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen, des Christus, die vielen in die Stellung von Gerechten versetzt werden. Römer 5, Vers 19. Gehorsam war nötig. Aktiver Gehorsam. Nicht nur ein leidender Gehorsam, nicht nur ein passiver Gehorsam, aktiver Gehorsam, Gesetzeserfüllung. Der Hebräerbrief schreibt sogar in 5, Vers 8, und er lernte, obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, den Gehorsam. Und vollendet ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden. Hier sehen wir den völligen Gehorsam im Leben und im Leiden von Jesus Christus. Und darin musste er unser Stellvertreter werden. In völligem Gehorsam. Als Gottmensch erfüllte Jesus die ganze heilige Forderung des Gesetzes Gottes. Sein Gehorsam war wirksam und völlig genügend. Und es war auch wirksam, weil es ein wirksames Gericht war. Auch das ist uns manchmal gar nicht so sehr vor Augen. Das stellvertretende Strafleiden, wie wir es nennen, war ein wirksames Gericht. Es war ein vollzogenes Gericht. Hast du dir schon mal Gedanken gemacht, warum Jesus an einem Kreuz starb? Ausgerechnet an einem Kreuz. Hätte er nicht wie Sokrates im Kreise seiner Freunde einen Giftbecher nehmen können und dann sanft entschlafen? Warum musste er denn an diesem grausamen, römischen, menschenverachtenden Hinrichtungsinstrument sterben? Wie es sich nur die grausamste Fantasie der Menschen ausdenken konnte. Nun, das war kein Zufall. Der Fluch Gottes musste sichtbar werden. In 5. Mose 21, Vers 22 und 23 gibt Gott folgende Erklärung. Und wenn bei einem Mann eine Sünde geschieht, auf die das Todesurteil steht, und er wird getötet als Teil eines Gerichtsurteils, ein offizielles Todesurteil, und er wird getötet und du hängst ihn an ein Holz, dann darf seine Leiche nicht über Nacht an dem Holz bleiben, sondern du sollst ihn unbedingt am selben Tag begraben, denn ein Aufgehängter ist ein Fluch Gottes. Was bedeutet dieser Vers? Wenn jemand eine Schuld begangen hat im Volk Israel, die unweigerlich die sofortige Todesstrafe verdient hat, ein Mörder oder ein Gotteslästerer, und die Ältesten des Volkes kamen zusammen und es wurde offiziell das Urteil bestimmt, das Urteil erlassen, dieser Mann muss sterben. Und er wurde hingerichtet, indem er an ein Holz gehängt wurde. Dann war das ein Zeichen für alle im Volk. Hier geht es nicht nur um ein menschliches Urteil. Hier ist ein Verfluchter Gottes. Hier ist ein Gerichtsurteil Gottes über diesen Menschen. Er ist ein Verfluchter vor Gott. Wenn jemand an einen Holzstamm gehängt wurde, so erkannte jeder, einem Holz aufgehängter ist ein Fluch Gottes. Genau das wird auf Golgatha sichtbar. Ihr Lieben, genau das musste sichtbar werden. Jesus wurde der offiziellen Gerichtsbarkeit unterstellt. Der römische Statthalter verurteilte ihn zum Tode. Es war der offizielle Gerichtssaal, in dem er verurteilt wurde, und die offizielle Gerichtsvollstreckung auf diesem Hügel Golgatha am Kreuz. Aber am Kreuz sehen wir etwas noch viel Wichtigeres. Es war die offizielle Gerichtsvollstreckung, nicht nur im menschlichen Gerichtssaal. Oh nein, nein. Sie wussten kaum, was sie taten. Sie wussten nicht, was sie taten. Es war die offizielle Gerichtsvollstreckung des göttlichen Gerichtssaals. Im geistlichen Raum wurde hier vollstreckt und vollzogen nicht das römische Gericht, sondern das Gericht Gottes. Ein Aufgehängter am Holz ist ein Fluch Gottes. Hier geschah weit mehr als Römer, die einen Mann kreuzigten. Hier wurde der geistliche, göttliche Gerichtssaal sichtbar. Fluch Gottes. Paulus schreibt in Galater 3, Vers 13, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, also von diesem Fluch, das Sünde, Strafe fordert, uns verdammt. Er hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Der Reformator Johannes Calviner schreibt, denn zur Behebung der auf uns lastenden Verdammnis war es nicht ausreichend, dass Christus den Tod in irgendeiner beliebigen Gestalt erlitten hätte. Sollte unsere Erlösung vollgültig zustande kommen, so musste es eine Todesart sein, bei der er unsere Verdammnis auf sich nahm. Die Sühne für unsere Sünde selbst vollbrachte und uns so von beidem, von Verdammnis und Sühnenotwendigkeit befreite. Es war wichtig. Golgatha, das Kreuz, es war vollstrecktes, vollzogenes Gerichtsurteil, Strafe Gottes. Nicht nur irgendein Kollateralschaden aufgrund von menschlichen Ungereimtheiten und Ungerechtigkeit. Es war vollzogenes Gericht Gottes. Der dritte Punkt, die Vollkommenheit der Sühne. Warum war Jesu Opfer vollkommen? Es war vollkommen ohne Makel. Woher wissen wir, dass Jesu Opfer vor Gott als vollkommen heilig, rein und tadellos angenommen wurde? Woher wissen wir, dass wir gereinigt sind durch sein Opfer? Woher wissen wir, dass sein Opfer tatsächlich mehr wert war, wirksam war in sich selbst, mehr als Tieropfer, die keine Sünde hinwegnehmen konnten? Woher wissen wir, dass Gott wirklich das Blut, das Opfer Jesu angenommen hat? Es sind ja beide, Opfer und Priester, gestorben in einem. Woher wissen wir, dass er nicht verflucht und bestraft wurde, weil sein Opfer nicht genügte? Wer sagt uns denn, dass Jesus nicht nur stellvertretend an unserer Stelle, sondern vielleicht für seine eigenen Fehler, für seine eigenen Makel gestorben ist? Ich wage es mich kaum, solche Gedanken auszuführen, aber Gott gibt uns doch einen untrüglichen Beweis, dass das Opfer vollkommen ohne Makel angenommen wurde. Was ist der Beweis? Was geschah denn am Ostermorgen? Was passierte denn am dritten Tag, dem Sonntag in der Frühe? Gott hat Christus auferweckt. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Paulus schreibt in 1. Korinther 15, Vers 17, wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig und ihr seid noch in euren Sünden. Ja, dann wäre das Opfer nicht wirksam gewesen. Dann hätte Gott, der Vater, dieses Opfer nicht angenommen. Dann wärt ihr noch in euren Sünden. Wäre Christus nicht auferstanden, dann wäre alles umsonst. Dann wüssten wir, es war vergebens. Irgendwas hat nicht gepasst, irgendwas hat nicht funktioniert. Der Vater hat das Opfer nicht angenommen, aber er ist auferstanden. 1. Korinther 15, Vers 20. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Denn da ja durch einen Menschen der Tod kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Oh, diese Sündenfolge ist aufgehoben. Das Opfer war makellos, war rein. Es hat gesühnt für unsere Schuld. Die Sühnung ist vollkommen, ohne Makel. Christus ist auferweckt worden. Nun, es ist auch vollkommen in allen Teilen. Die Sühne ist vollkommen in allen seinen einzelnen Bestandteilen. Nun, wenn der Lehrer in Geografie den Auftrag gibt, ein perfektes Quadrat zu zeichnen, dann muss jede Seite des Quadrates exakt die gleiche Länge haben und ausgemessen werden mit dem Lineal. Und jeder Innenwinkel muss exakt 90 Grad haben, sonst ist es kein perfektes Quadrat. Wenn es mir gelingt, ein solches perfektes Quadrat auf Papier zu bringen, und der Lehrer misst nach und er sagt, perfekt. Jede Seite ist gleich lang und es ist auch nicht irgendwie schief, ein Parallelogramm, sondern es ist alles genau 90 Grad, jeder Innenwinkel, es ist alles perfekt, ein perfektes Quadrat. Was bedeutet das? Jede weitere Bearbeitung oder Änderung wäre eine Verschlechterung. Etwas Vollkommenes, etwas Perfektes kann ich nicht verbessern. Etwas Perfektes muss nicht ausgebessert und muss auch nicht erneuert werden. Wenn der Lehrer aber sagt, ja, ich sehe, du hast dir Mühe gegeben, aber nimm mal lieber dein Radiergummi und mach nochmal neu, dann weiß ich, oh, das war wahrscheinlich irgendwie kein wirklich gutes Quadrat, sondern eher abstrakte Kunst. Das Sühnewerk Jesu ist vollkommen in allen seinen Teilen. Es steht nichts mehr aus. Woher wissen wir das? Es muss nicht wiederholt werden. Es muss nicht wiederholt werden. Wiederholung der Sühne ist ein Zeichen der Unvollständigkeit. Jesu Opfer war einzigartig. Es ist nicht zu wiederholen. Hebräer 10, Abvers 1. Denn da das Gesetz einen Schatten der zukünftigen Güter, nicht der Dinge Ebenbild selbst hat, so kann es niemals mit denselben Schlachtopfern, die sie alljährlich darbringen, die Hinzunahenden für immer vollkommen machen. Denn würde sonst nicht ihre Darbringung aufgehört haben, weil die den Gottesdienst Übenden einmal gereinigt kein Sündenbewusstsein mehr gehabt hätten? Eine rhetorische Frage. Doch in jenen Opfern ist alljährlich ein Erinnern an die Sünden, denn unmöglich kann Blut von Stieren und Böcken Sünden wegnehmen. Es wurde immer wiederholt, jedes Jahr. Und jedes Jahr musste man sich neu erinnern an die Schuld, an die Sünde. Aber Hebräer 10, Vers 14. Denn mit einem Opfer hat Christus die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Vers 18. Wo aber Vergebung dieser Sünden ist, gibt es kein Opfer für Sünde mehr. Vollkommen in allen seinen Teilen. Es muss nicht wiederholt werden. Es ist einmalig, einzigartig, ein für alle Mal. Es ist so viel besser als die Vorschatten im alten Bund. Denn es ist wirksam. Wirksam und vollständig, vollkommen in allen seinen Teilen. Es muss nicht wiederholt werden. Spurgeon sagte einmal, dass all die Gotteslästerung des Spötterphilosophen Voltaires nicht so grässlich sind wie die Lästerung durch die römisch-katholische Lehre, dass Christus durch die menschlichen Priester bei jeder Messe erneut geopfert wird. Voltaire in all seiner Gotteslästerung hat Gott nicht so gespottet wie diese verderbliche Lehre, dass Christus wieder und wieder geopfert werden muss. Wehe uns, wenn wir das Blut des Bundes so gering achten und Christus unsere einzige Sühnung mit Füßen treten. Wehe uns. Christi Sühnung war vollkommen in allen seinen Teilen. Und auch vollkommen zum Ziel gebracht. Die Sühnung, die vollkommen makellos war, die vollkommen in allen Teilen war, sie ist auch vollkommen zum Ziel gebracht. Am Kreuz rief Jesus: Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Tetelestai. Es ist vollbracht. Das Werk ist erfüllt. Das Ziel ist erreicht. Es ist zum Ende gebracht. Nun glauben wir das. Glaubst du das? dass Christi Sühnewerk erfüllt ist und völlig zum Ende gebracht ist. Ich gebe euch noch einen wunderschönen weiteren Beleg. Christus ging als unser Hohepriester mit seinem eigenen Blut in den himmlischen Tempel hinein. Und wir lesen in Hebräer 1, Vers 3, er, der die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist. Hier ist von Christus die Rede, in der die ganze Herrlichkeit Gottes sichtbar wird. Er, der die Ausstrahlung von Gottes Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt, hat sich, nachdem er die Reinigung von den Sünden bewirkt hat, also hier nach seiner priesterlichen Tätigkeit, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Hier ist die Rede vom priesterlichen Dienst. Christus hat Reinigung bewirkt. Er hat Sühnung gebracht. Stellt euch vor, der hohe Priester, der in das Allerheiligste hineingeht, mit Furcht und Zittern. Aber er geht hinein und hat dieses kostbare Blut und er besprengt den Sühnedeckel. Und genau so ging Christus in das himmlische Heiligtum ein, mit seinem eigenen Blut, um dieses Blut darzubringen vor dem Thron Gottes. Aber was heißt es hier über Christus? Er setzte sich. Habt ihr das gelesen? Kein Priester des alten Bundes hat sich jemals gesetzt im Tempel. Es gab keinen Ort, kein Möbelstück dafür. Der Priester im Alten Testament war dienend, stehend die ganze Zeit. Er konnte sich nicht ausruhen, er konnte sich nicht setzen, weil das Werk nicht vollendet war. Aber hier über Christus, unseren wahrhaftigen, vollkommenen Hohepriester, heißt es, er kam in das Heiligtum, er brachte Sühnung dar und er setzte sich. Es ist vollbracht. Unser Hohepriester setzt sich zu Rechten der Majestät Gottes. Oh, seht ihr diesen herrlichen Hohepriester? Seht ihr sein herrliches Werk? Vollkommene Sühnung durch ein vollkommenes Opfer, durch einen vollkommenen Priester dargebracht. Unser Herr und Mittler Christus, auferstanden von den Toten, sitzend zu Rechten Gottes und er verwendet sich für uns. Nun lasst mich schließen mit dem vierten Punkt, das Ergebnis der Sühne. Was ist das Ergebnis? Die Strafe ist völlig abgeleistet. Gottes Gerechtigkeit wurde am Kreuz Genüge getan. In Römer 8, Vers 1 jubelt Paulus: Also gibt es keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Gerechtigkeit ist erfüllt. Die Strafe ist vollbracht. 1. Petrus 3, Vers 18. Denn es hat auch Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe. Zwar getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. Einmal fand eine Strafe für unsere Sünde statt. Einmal, Gott straft die gleiche Sünde nicht zweimal. Einmal, ein Gericht wurde wirksam vollzogen. Christus, der Gerechte für die Ungerechten. Gerechtigkeit ist erfüllt. Die Strafe ist bezahlt. Jesus hat die Todesstrafe auf sich genommen und erfüllt bis zum Ende, was kein Mensch tun konnte. Er hat die Todesstrafe überlebt. Durch Tod und Auferstehung. Es ist kein Urteil mehr für Gläubige übrig. Wisst ihr, in unserem Vortrag haben wir gehört, für Esau gab es keinen Segen mehr, der übrig war von Isaak. Und er war mächtig zornig. Nun, für uns ist kein Fluch mehr übrig, die wir in Christus sind. Es ist keine Strafe mehr übrig. Es ist kein Fluch mehr übrig. Christus hat ihn bezahlt. Wir können durch die Tiefe unserer Reue oder Bußwerke nichts Zusätzliches oder auch nur teilweise noch etwas mit ableisten, abbüßen, abbezahlen. Oh, schau auf Christus, schau auf sein Opfer, schau auf deinen Hohepriester, er hat alles bezahlt. Christus als mein Stellvertreter, er hat alles auf sich genommen. Der Zorn Gottes wurde abgewendet. Auch das ist ein Ergebnis der Sühne. Gottes Zorn wurde am Kreuz besänftigt. Und wir müssen verstehen, es hat hier etwas mit Zorn zu tun. Römer 5, Vers 8. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden. Denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir viel mehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Jesu Tod am Kreuz besänftigt Gottes Zorn. Rettet uns vor dem Zorn Gottes, weil wir versöhnt sind. Wer in Christus ist, der steht ganz in Gottes Gunst. Gott schaut mit Wohlwollen und mit Freude und mit Liebe und Gunst auf seine Kinder. Auch das ist eine wichtige Lehre für uns. Christus hat allen Zorn hinfortgetragen. Wir haben gehört, Gott ist zornig auf Sünde und auf Sünder. Ja, Christus hat das getragen, auch für dich, wenn du an Christus glaubst. Was auch immer uns geschieht, an Leid, an Krankheit, an Mangel, wenn wir in Christus sind, ist es nicht mehr auf den Zorn Gottes zurückzuführen. Christus hat all den Zorn wie ein Blitzableiter auf sich gezogen und abgewendet. Es bleibt nichts mehr übrig. Manches dient uns zur Besserung, manches dient uns zur Dankbarkeit, manches dient uns zur Demut. Aber der Zorn ist abgetragen. Und Gott ist versöhnt. Gottes Heiligkeit wurde am Kreuz Genüge getan. Wir haben gehört, Heiligkeit bedeutet, Gott ist abgesondert von allem Bösen. Nun, die Gläubigen sind mit Gott versöhnt. Epheser 2, Vers 13. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden. Achtet mal darauf, wie oft im Hebräerbrief die Aufforderung steht, lasst uns, lasst uns. Das Sühnewerk Christi gibt uns eine erstaunliche Aufforderung. Hebräer 4, Vers 16. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten. Wohin? Zum Thron der Gnade. Was ist damit gemeint? Das Allerheiligste, die Bundeslade. Damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Als Christen durch Christus versöhnt, dürfen wir in das himmlische Heiligtum eingehen, indem wir beten. Wir dürfen Gott begegnen. Wir dürfen, was sonst nur Priester einmal im Jahr durften, mit großer Furcht, dürfen wir mit Freimütigkeit tun, weil wir haben ein Sündopfer, ein Sühneopfer, das ein für allemal all unsere Schuld bedeckt. Und wir dürfen jetzt mit Freimütigkeit vor das Angesicht Gottes treten. Wir sind versöhnt. Hebräer 10, Vers 16. Da wir nun, Brüder, durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum, Vers 22, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und damit gereinigt vom bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Oh, das Sühnewerk Christi versöhnt uns mit Gott, dass wir mit aller Freimütigkeit, mit aller Freude in das wahre Heiligtum eintreten dürfen und keinen Tod fürchten müssen, sondern Hilfe und Gnade. Was geschah, als Christus am Kreuz starb im irdischen Tempel? Der Vorhang ist zerrissen. Von oben nach unten. Nicht Menschenwerk. Gott hat den Vorhang, der das Allerheiligste vom Heiligtum trennte, zerrissen von oben nach unten in einem hindurch. Nun, auch das war eine Anschauung auf das, was im himmlischen Heiligtum geschehen ist.
Wir dürfen hinzutreten. Sühnung ist vollendet.
Der Vorhang ist zerrissen. Der Weg ist offen. Christus starb am Kreuz. Christus hat die Seine mit Gott versöhnt. Wir dürfen hinzunahen. Nicht mehr im alten Bild. Der Tempel wurde nur wenige Jahrzehnte nach Christi Tod zerstört. Wir dürfen geistlich in den himmlischen Thronsaal treten, zum Gnadenstuhl der wahren Bundeslade. Und dort ist Christi Blut. Bedenkt das einmal. Dort steht Christi Blut, das all unsere Schuld und all unsere Feindschaft bedeckt und ewige Gültigkeit hat. Und deswegen haben wir eine ewige Erlösung. Wir haben von Sklaverei, von Knechtschaft und der Sünde gesprochen, von Verdammnis, von dem zweiten Tod. Gottes Sühnewerk in Christus gibt uns gnädige Erlösung. Gottes rettende Liebe wird sichtbar und gewiss am Kreuz. Hebräer 9, Vers 12. Und nicht mit Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für alle Mal in das Heiligtum hineingegangen und hat uns eine ewige Erlösung erworben. Eine ewige Erlösung. Wir haben im Glauben eine ewige Erlösung statt einen ewigen Tod. Ewiges Leben, ewige Befreiung von Sünde und Knechtschaft und Tod. Und mehr noch, ein ewiges Erbe. Hebräer 9, Vers 15. Und darum ist er Mittler eines neuen Bundes, damit, da der Tod geschehen ist, zur Erlösung von den Übertretungen unserer, dem ersten Bund, unter dem ersten Bund, die Berufenen die Verheißung des ewigen Erbes empfangen. Seht ihr das? Gottes Tempel kommt auf Erden. Gottes Heiligtum kommt auf Erden. Ein neuer Himmel und eine neue Erde, wo Gott unter seinem Volk wohnen wird. Und alle Erlösten werden mit ihm leben in Ewigkeit und all seine Herrlichkeit genießen, die weit mehr und schöner ist als alle Herrlichkeit des Garten Edens. Und wir werden uns an dem erfreuen, was Christus als Lohn empfangen hat, ein ewiges Reich der Freude. Lass mich schließen mit einem Zitat von Martin Luther. Aber weil ein ewiges, unveränderliches Verdammungsurteil über Sünde gesprochen wurde, denn Gott kann und wird Sünde nicht mit Wohlwollen betrachten, sondern sein Zorn bleibt darauf ewiglich und unwiderruflich. Darum war Erlösung nicht möglich ohne ein Lösegeld von solch hohem Wert, dass es Sünde sühnt, die Schuld auf sich nimmt, den Preis des Zornes bezahlt und so Sünde beseitigt. Dies konnte kein Geschöpf tun. Es gab kein Heilmittel, außer dass der eingeborene Sohn Gottes in unser Elend hineinschreitet und selbst Mensch wird und die Last des schrecklichen ewigen Zornes auf sich nimmt und sein eigenen Leib und Blut als ein Opfer für die Sünde zu geben. Und das tat er aus unermesslich großer Barmherzigkeit und Liebe zu uns. Er gab sich selbst dahin und trug das Urteil vom grenzenlosen Zorn und Tod. Gott ist uns ein Versöhner, in Jesus Christus vollkommen gemacht.